Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
Ja, und damit herzlich willkommen zur 66. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, ich grüße dich.
Hi, schönen guten Abend, Robert.
Ja, einige Zeit ist vergangen. Freut mich, dass wir wieder die Zeit gefunden haben. Die letzte Folge war ja noch mit unserem Gast Carrie. Und ja, ich war jetzt unterwegs, bin gerade erst da und interessiere mich natürlich erstmal wahnsinnig dafür, wie es dir überhaupt geht.
Ja, bei mir ist alles super und ich freue mich natürlich echt, dich zu sehen. Du hast ja wirklich eine hammerharte Tour hinter dir. Und da habe ich dann auch einige Fragen mitgebracht, weil wir jetzt auch noch nicht im Detail mit deiner Tour auseinandergesetzt. Mhm. Also ich freue mich heute auf die Folge. Spannende Fragen sind dabei und freut mich, dich lebend wiederzusehen. Und soweit es aussieht, auch ja, relativ wohlbehalten. Ne? Oder hast du irgendwelche langfristigen Wehwehchen jetzt schon mitgenommen von deiner Tour?
Ja, relativ ist schon ganz richtig. Also eigentlich geht es mir auf jeden Fall gut. Ich habe mir ein bisschen so ein Runner's Knee, so ein Läuferknie wieder angeeignet. Ich hatte das ja mal, du erinnerst dich, vom Rheinsteig anfangend dann auf dem Kungsleden erst so richtig im rechten Bein. Und das ist dieses ja IT-Band-Syndrom für alle, die da schon was gehört haben. Also eine Art des Läuferknies. Und ja, da reibt im Prinzip die Sehne mehr oder weniger, ich nenne es mal Sehne, am Kniegelenk. Und das führt dann unter Umständen zu einer Entzündung. Und ja, bei knapp über 300.000 Schritten, die ich jetzt in 8 Tagen zurückgelegt habe, kam da schon viel Reibung zustande, glaube ich. Und deswegen, das habe ich dann die letzten Tage gemerkt und hatte natürlich keine andere Wahl, als dann das Ganze durchzuziehen. Und das muss jetzt erstmal wieder ein bisschen auskurieren. Das dauert ein paar Wochen. Ich weiß auch schon, wie ich das dann behandeln muss, mit verschiedenen Schaumrollern und verschiedenen Dehnübungen. Und ja, das bekomme ich auf jeden Fall schnell wieder in den Griff. Deswegen habe ich da keine dauerhaften Schäden auf jeden Fall davon getragen, zum Glück.
Ja, das hattest du ja beim Kungsleden im linken Knie und jetzt hast du es im rechten, so wie ich das verstanden habe.
Genau, umgekehrt.
Ja, umgekehrt, okay.
Ja, genau. Also bisher war mein linkes Knie immer das starke, was sich nie gemeldet hat. Ich hatte nie Probleme in den Beinen, auch links nie. Und seitdem ich das einmal dann durch diese eigene Physiotherapie, nenne ich es mal, in den Griff bekommen habe, hat das rechte Knie auch, wir haben ja danach die Hot Root zum Beispiel gemacht. Ne? Und da hatte ich besonders Angst vor, weil das tut natürlich besonders bei den Anstiegen und vor allem den Abstiegen weh. Also dass man dann, weil da muss man im Prinzip das Bein natürlich sehr stark beugen und da kommt es dann immer zu diesen Schmerzen. Und ja, du hättest mich sehen müssen auf den letzten Etappen jetzt auf dem Schleswig-Holstein-Steig. Ne? Da, wenn da mal eine Treppe kam, da muss ich dann wirklich immer auf Zehenspitzen in dem kaputten Bein laufen, damit ich das dann im Prinzip nicht richtig beugen muss. Also ja, ist dann immer ein Kampf, um die Schmerzen zu vermeiden, aber wie gesagt, durch Therapie geht das dann dauerhaft hoffentlich auch wieder weg.
Ja, dann erstmal gute Besserung dazu. Man muss natürlich sagen, es war eine richtig krasse Tour, die du da gemacht hast. Also im Schnitt ja über 40 Kilometer am Tag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber dass du dann eben nur eine leichte Entzündung im Knie mitnimmst, ist, glaube ich, ganz gut. Also nochmal Respekt dazu. Und dann werde ich erstmal nur fragen, was du noch jetzt die Woche gemacht hast, bevor ich dann in meine spannenden Fragen dazu eintauche.
Ja, ich kam am Sonntag dann wieder. Ich muss sagen, ich habe echt einen dummen Fehler bei der Planung gemacht, denn wir hatten ja eigentlich original vor, eine Woche vorher zu starten, du erinnerst dich. Und da ist natürlich dann die Lage der Feiertage, der Osterfeiertage, eine ganz andere gewesen. Nämlich der Montag wäre dann jetzt noch frei gewesen. Und wir haben heute Mittwoch für alle, die zuhören. Und ich hatte mir original dann in Flensburg ein Hotel noch reserviert von Sonntag auf Montag. Und wollte dann in Flensburg schön ankommen, einchecken, dann einen schönen gemütlichen Abend machen, duschen vor allem. Das hatte ich ja wirklich, hatte ich keine Gelegenheit zu. Und dann ganz entspannt den Montag als Rückreisetag nehmen. Und dann ist mir aufgefallen, dadurch, dass ich das eine Woche nach hinten verschoben habe, ist die Feiertagslage eine ganz andere. Und ich hatte gar keinen Tag dann mehr extra. Musste dann also Sonntag noch die letzte Etappe laufen. Dann wirklich ungeduscht in den Zug, was ziemlich unangenehm war. Ja. Dann die Autofahrt aus Hamburg nach Hause, kam dann dementsprechend spät an. Bin nur noch baden gegangen, hab was gegessen und hab mich dann erstmal ja mehr oder weniger ausgeschlafen, musste dann sofort Montag leider wieder arbeiten. Und ja, habe mich jetzt eigentlich die letzten Tage hier nur eingelebt, versucht so wenig wie möglich zu bewegen, was mir ehrlich gesagt schwer gefallen ist, weil das Wetter jetzt auch so schön warm hier war. Also diese eine Woche, wo ich jetzt weg war, hat echt einen Unterschied gemacht. Hier ist alles grün und es wird ja bei dir in München nicht anders sein. Man möchte jetzt auch nur rausgehen. Und obwohl ich jetzt 10 Tage quasi nur draußen war, würde ich jetzt auch gerne mehr Zeit draußen verbringen. Aber ich streng mich an, mich nicht zu bewegen und ja, kuriere mich aus, packe alles in Ruhe aus, habe alles gewaschen und finde mich so langsam wieder in den normalen Alltag ein, der natürlich immer nach so einem Trail so ein bisschen langweilig und komisch ist, dann den ganzen Tag wieder in geschlossenen Räumen zu sein. Man spricht ja auch immer von dieser Post-Trail-Depression. Das kennen ja sicherlich einige und gerade bei längeren Trails, also wenn man im PCT läuft, dann schlägt das natürlich total rein, wenn man 4 Monate so frei gelebt hat und wirklich alles im Rucksack hatte und von A nach B nur gelaufen ist und dann wieder in diesen Arbeitsalltag geht und dann den ganzen Tag in einem geschlossenen Raum ist, das trifft einen dann sehr stark und das merke ich im kleinen Rahmen jetzt natürlich auch schon nach diesen 10 Tagen, gerade bei diesen ja ausschließlich Wildcamping-Übernachtungen auch, ne?
Ja, ich glaube, wenn man wirklich den PCT gelaufen ist, danach bräuchte ich erstmal eine ganz langsamere Wiedereingliederung in den Job, sondern mit einem Tag in der Woche Arbeit wieder starten und dann langsam wieder auffahren. Mhm. Also ja, glaube ich, dass du das so fühlst. Aber zum Glück ist ja jetzt das Wetter richtig nice und wahrscheinlich hast du wieder so ein paar kleine Sachen am Wochenende geplant, dass du wieder rausgehen kannst. Natürlich Knie schonen, aber natürlich kannst du mal rausgehen und dir die schöne Frühlingsnatur angucken. Und in München ist auch wunderschön, alles ist grün und ich habe auch wieder richtig Bock auf die kommende Saison.
Ja, sehr gut. Also ich hoffe, dass ich morgen mal wieder bowlern gehen kann. Jetzt heute ist der erste Tag, wo mein Knie so ein bisschen besser ist. Da muss ich natürlich aufpassen. Und eigentlich wollte ich am Wochenende ein bisschen suppen bzw. surfen gehen. Und ja, da muss ich mal schauen, ob das sinnvoll ist mit dem Knie. Aber ich glaube, das betrifft eigentlich nur das Laufen. Ja, und was war bei dir so los die letzten Wochen, als ich weg war?
Weniger spektakulär, natürlich auf der einen Seite, ich habe einen neuen Job angefangen und also ich habe dann halt ein bisschen weniger Outdoor-Aktivitäten gemacht. Ich war aber nochmal wandern in einer Region, wo ich auch schon mal war, habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, und zwar war ich wieder in Murnau, da gibt es das Murnauer Moos, das ist eine riesengroße Fläche an Mooslandschaft, wirklich wunderschön, man kann auf solchen beplankten Wegen, bisschen wie im Kungsleden, natürlich in viel kleiner, rumlaufen. Man sieht ganz viele Biberspuren, ich habe leider wieder keinen wilden Biber gesehen, aber man sieht, dass sie die Dämme bauen, also es hat dann so ein bisschen auch diesen Wildniseffekt, wenn du siehst, dass da wilde Tiere sind, dass da diese Dämme gebaut werden, die Flüsse so ein bisschen anders gestaut werden, ist einfach schön zu sehen. Und dann habe ich noch letztes Wochenende, waren ja hier so fast, ja ich glaube fast 30 Grad, 28 Grad, auch wieder leider in dem Sinne ein Hitzerekord. Ja. Aber da war ich mal mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe also mein verstaubtes Rennrad aus der Garage geholt und habe mal eine 50-Kilometer-Tour gemacht. Ist jetzt natürlich nichts Besonderes, was vielleicht andere Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerinnen machen. Dennoch hat super Spaß gemacht. Es waren sogar 600 Höhenmeter mit dabei, die alle in einer sehr kurzen Zeit kamen. Da musste ich auch ordentlich strampeln. Und ich bin dann von München bis zum Kloster Schäftlarn gefahren und da fährt man weitestgehend dann durch Waldgebiete an der Isar entlang und dann an diesem Kloster gibt es natürlich eine Wirtschaft und da kann man dann lecker essen, auch mit sehr vielen vegetarischen und veganen Angeboten und das war echt toll, geiles Wetter, viele Leute unterwegs und das hat mich auch ein bisschen, nicht an die Grenzen, aber es war ordentlich anstrengend, so lange auf dem Fahrrad zu sein, also ich fahre eigentlich sonst nicht so viel Fahrrad.
Ja, bei dem Rennrad ist der Sattel ja auch nicht der bequemste, oder?
Oh ja, also das habe ich natürlich gespürt, aber da hatte ich auch so ein bisschen wieder die Lust, mal doch wieder Bikepacking, nicht wieder, also mal richtig Bikepacking auszuprobieren, weil ich das doch ganz, ganz nice fand, ja.
Ja, ich habe auch einen Bikepacker getroffen. Ich hatte nur eine einzige Übernachtung von allen Wildcamping-Übernachtungen, wo ich nicht alleine war. Und da kam dann spät abends noch jemand, der mit seinem Bike aus Hamburg erst mit dem Zug gefahren ist und dann ab dem Bahnhof nur mit dem Fahrrad zu diesem Trekkingplatz gefahren ist. Und der hatte auch dann eine Menge Gepäck dabei, muss man sagen. Also war jetzt nicht ultraleicht unterwegs, aber der hatte natürlich keine Probleme, da mit dem Fahrrad da alles zu transportieren, hat sich dann gemütlich sein Lager gemacht. Und das war ein Fotograf, der hat dann bis spät in die Nacht noch Nachtfotografien von Rehen gemacht zum Beispiel.
Ah, sehr schön.
Und das ist natürlich auch etwas, was man dann gut mit einem Fahrrad machen kann. Gerade auch so große, komplexe Kamerasysteme mitnehmen. Und der kam da auch über Stock und Stein mit seinem Fahrrad. Ne? Also da war ein richtiger Single-Trail an der Stelle. Und da musste man sich auch schon anstrengen, sage ich mal, mit einem Fahrrad gut hinzukommen. Ja. Und,
ja. Das ist ja ganz gut, dass da nicht viele Höhenmeter waren, aber du hast ja auch von zwischendurch einmal ganz kurz, als du die Sprachnachrichten geschickt hast, wo du auch dich sehr kaputt angehört hast, da hast du auch mal erwähnt, dass es ein sehr starker Wind war. Und das stelle ich mir dann auf dem Fahrrad doch noch schlimmer vor. Mhm. Da kommst du dann ja gar nicht mehr voran, wenn du halt gegen den Wind fahren musst, ne?
Ja, ich fahre ja auch viel in Holland am Meer Fahrrad. Eigentlich nur da fahre ich Fahrrad und da haut der Wind ja immer sehr stark rein. Da hatten wir beide auch letztes Jahr ja so ein Erlebnis, wo wir dann überrascht worden sind und gemütlich in einem Café in einem nahen Dorf saßen und im Prinzip gar nicht rausgeguckt haben. Und als wir hingefahren sind, war super Wetter und dann kamen wir eben raus und auf einmal hat sich der Himmel zugezogen, es fing an zu regnen. Es war ein unglaublicher Sturm und wir hatten es ziemlich eilig nach Hause, weil wir noch einen Termin hatten und der Rückweg hat ja also dreimal so lange gedauert wie der Hinweg. Mindestens,
ja. Katastrophal.
Ich habe irgendwann aufgegeben, habe gesagt, lass mich zurück, fahr alleine.
Fahr weiter.
Und du hast dich da echt durchgekämpft, ja.
Ich wollte noch kurz sagen, ich habe mich dann aber noch geistlich mit Sachen beschäftigt. Und zwar, ich habe ja für meine Reise, die ich unternommen habe, meinen Camper auch verkauft. Und jetzt ist wieder so ein bisschen die Frage, weil ich ja natürlich Camping auch abseits von Trekking sehr gerne mag, was ich mir da jetzt zulege. Sei es einfach ein normales Zelt, dass ich irgendwie auch mit dem Auto wegfahren kann und dann einfach ein Zelt aufbaue, so oder dann einfach zum Campen fahre. Sei es wieder ein Dachzelt oder vielleicht auch mal einen kleinen Wohnwagen, den man ziehen kann. Also bis 1000 Kilogramm kann man ja ziehen. Da gibt es auch echt spannende Modelle. Oder wieder etwas Kleineres, ein VW, T3, T4, T5, sowas in der Art. Oder doch ein Kastenwagen oder doch wieder ein vollintegrierten. Es gibt da so viele Optionen.
Markt, ne? Aber das macht ja auch Spaß. Das haben wir auch schon immer gerne gemacht, rumzustöbern, sich die ganzen Optionen anzugucken. Und ja, vielleicht sollten wir bald mal eine Messe wieder besuchen.
Gibt ja mittlerweile
zahlreiche. Leider habe ich eine verpasst, die jetzt hier in Essen war, die Reise- und Campingmesse. Da geht es dann echt um viele interessante Themen, also auch teilweise um Wandern und Bikepacking und Camping, also das alles vertreten. Ich gucke auch immer gerne nach neuen Optionen, bin aber jetzt dann auch schon glücklich mit meinen beiden Campern, die ich hier habe.
Also du darfst dich da nicht beschweren, beide Camper, 10 Zelte.
Da bin ich auch noch voll mit zufrieden, also bis jetzt habe ich da noch keinen Drang, da irgendwas was zu wechseln.
Und du hast auch bestimmt auch noch ein paar Outdoor-News oder Updates im Gepäck?
Ja, ein paar Notizen habe ich mir tatsächlich gemacht. Noch ein Fun-Fact. Alle kennen ja vielleicht, oder die meisten, die Decathlon-Marken. Und die haben ja alle immer interessante Namen wie Quechua oder Forklass, das ist die Trekking-Marke. Quechua ist die Wandermarke. Und es gibt auch Kalenji. Kalenji ist hauptsächlich die Marke, unter der diese Läufer, Running, Jogging-Produkte bei Decathlon laufen. Ja. Zum Beispiel habe ich die Kalenji Trailrunner ja schon häufig empfohlen. Und ich habe zufällig, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber gelesen, dass es einen Tribe, also einen Stamm in Afrika gibt, einen ganz kleinen, nämlich den Kalenji-Stamm. Und aus diesem Stamm, der wirklich nur wenige Menschen hat, gibt es sehr viele bekannte Weltrekordhalter in verschiedenen Ultraläufen oder Marathonläufen, Olympiadisziplinen, die alle mit dem Laufsport einhergehen. Und ja, anscheinend sind diese Menschen aus diesem Kalenji-Stamm genetisch so besonders, dass die halt deutlich effizienter laufen können als andere Menschen auf unserem Planeten. Und Decathlon hat sich aus diesem Grunde dann eben dazu entschlossen, diese Läufermarke Kalenji zu nennen. Und das fand ich interessant, wollte ich einfach mal teilen. Das ist irgendwie ein cooler Funfact, ne, dass so ein kleiner Stamm anscheinend so anders ist, dass sie so viel effizienter sind. Das fand ich super interessant. Ansonsten will ich nochmal einen Shoutout geben an den Anbieter oder die App One Night Tent. Denn das ist ein Projekt, von dem ich schon seit längerem gehört habe. Jetzt bin ich aber vor ein paar Wochen auch im Rahmen meiner Tour nochmal darauf gegangen und das Projekt ist richtig aufgeblüht. Also das ist im Prinzip, ihr könnt euch das vorstellen, es ist eine Plattform und da können Leute, Privatpersonen, kostenlos oder auch manchmal mit Kosten verbunden, ist aber auch okay, wie der Name schon sagt, für eine Nacht einen Platz bereitstellen, wo Wanderer und Outdoor-Begeisterte, Tracker, Bikepacker für eine Nacht mit dem Zelt nächtigen können. Und dieses Netzwerk, es war erschreckend breit gefächert mittlerweile. Also allein in Essen gibt es so viele Spots von Leuten, die in ihrem Garten sagen, hey, ihr könnt hier vorbeikommen. Und es ist so ein bisschen wie bei Airbnb. Du hast dann eine Karte, suchst dir dann aus, da möchte ich hin, hast dann da steht dann manchmal, ja, du musst Kontakt aufnehmen, manchmal auch nicht und darfst dann da einfach für eine Nacht schlafen. Und das ist ein super tolles Werkzeug, um sich gerade in Gebieten, die viel aus Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und anderen Regionen bestehen, dass man da dann Übernachtungsplätze findet. Auch wenn die Tracking-Camps voll sind und man nicht unbedingt wild übernachten will und es keine Campingplätze gibt, hat man damit eine zusätzliche Option, um bei seiner Tour nach Übernachtungsmöglichkeiten zu suchen.
Hört sich richtig gut an. Kann ich mir das denn so vorstellen, wie das bei uns in Irland war? Also wir hatten ja dieses Airbnb, wo wir im Garten waren, aber auch noch Access hatten zu dem kleinen Badezimmer. Weil ich glaube nicht, dass die Leute unbedingt wollen, dass man dann vielleicht sein Geschäft dann im Garten verrichtet. Also hat man dann noch extra Access zu Teilen dann von den Gebieten oder wie kann ich mir das dann vorstellen?
Das kann jeder selber entscheiden. Also da ist wirklich alles dabei und ich lege auch jeden ans Herz, wer eine Möglichkeit hat, irgendwie, der über ein bisschen Land verfügt, einen schönen Garten hat.
Ja.
Ne, stellt da euren Platz bereit und unterstützt so ein bisschen die Community und ihr könnt selber frei entscheiden, ob die Leute euch vorher anschreiben müssen, ne, ob ihr den Trinkwasser bereitstellen wollt, ob ihr denen eine Toilettenmöglichkeit bereitstellen wollt. Das ist alles kein Muss. Also so war es jetzt auch bei den Trekkingplätzen, zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Ich hatte das Glück, bei 7 von 8 Plätzen war keine vorherige Anmeldung erforderlich. Und ich konnte da einfach auf das Privatgrundstück Tag und Nacht gehen. Ich habe sehr häufig die Besitzer kennengelernt, können wir gleich noch drüber sprechen. Und das ist einfach eine Freude für beide Parteien, denke ich. Also die Leute waren super nett zu mir, die waren interessiert daran. Ich konnte ein bisschen von meinen Sachen erzählen, ein bisschen Input geben. Und also ich habe leider nicht die Möglichkeit, nur weil ich in einer Mietwohnung lebe. Aber für mich wäre das auch was. Also ich würde mich so freuen, wenn dann Leute mal ab und zu vorbeikommen würden und ich sehe, die haben mir Spaß, weil ich denen eine Möglichkeit bereitstelle und erzähle mir ein bisschen was von ihrer Tour. Und da würde ich mich ja auch freuen. Hey, braucht ihr Wasser? Braucht ihr Strom? Das wurde ich zum Beispiel auch häufig gefragt von Leuten. Und ja, das finde ich einfach eine super Sache.
Ja, es ist so ein bisschen wie Couchsurfing für Camper. Und in einer Mietwohnung könntest du ja deinen Balkon einfach, wenn du ein freistehendes Zelt hast wie unseres, kannst du es ja auch auf dem Balkon noch
pitchen. Ich habe ja vor kurzem sogar eine Nacht auf meinem Balkon in dem neuen Biwak-Zelt geschlafen. Also das geht natürlich auch. Ich persönlich finde es aber immer cooler, wenn man das macht, keine Anmeldung. Also ist natürlich dann für viele nicht so möglich, aber da hat man natürlich diese größtmögliche Freiheit. Ne? Und das war halt so praktisch für mich auf dem Trail, weil ich musste mir keine Gedanken machen, wann komme ich an. Ich musste da niemanden anrufen. Da war ganz klar ausgeschrieben, da gibt es Wasser oder nicht. Es war nur bei einem Platz so, dass es Wasser gab. Also da bei den Schleswig-Holstein-Plätzen, da gibt es insgesamt so 30 bis 35. Und ich habe ja diese Route versucht so zu wählen, dass man irgendwie einen Trail hat, der jede Nacht an einem Platz dann endet. Ja. Und deswegen habe ich ja da einen Auszug von 8 Plätzen jetzt gehabt. Und ein Platz, der war da wirklich besonders, das war auf einem Hof, wo auch frei laufende Shetland-Ponys rumgelaufen sind. Und die Leute, die da gelebt haben, die hatten auch sehr viel Bezug so zu dem ganzen Outdoor-Bereich. Die sind viel in Dänemark und Schweden unterwegs gewesen. Und das, was die da für die Trekking-Community gemacht haben, ist unglaublich. Also es gibt da die Möglichkeit, ein großes Lagerfeuer zu machen. Du darfst da dein Zelt überall frei aufstellen, wo du möchtest. Es ist ein altes Schiff dort auf dem Platz zu finden, das quasi so ein bisschen ausgebaut wurde, mit einer Treppe versehen worden ist. Und da konnte man sich reinsetzen bei schlechtem Wetter. Da wurde ein kleiner Ofen installiert, den ich auch dann kostenlos einfach mit Holz befeuern konnte, um meine Sachen zu trocknen. Ich konnte Müll dort loswerden. Es gab sogar, wie in Schweden bei den SDF-Stations, so eine Komposttoilette. Genauso aufgezogen, ne? Also super praktisch. Und das war ich ja gar nicht gewöhnt. Und da habe ich dann auch sehr gerne ein bisschen Geld dagelassen und gespendet. Ja. Ne? Weil da muss sich ja auch jemand drum kümmern, um die ganzen Sachen. Das Holz kommt ja auch nicht von irgendwo. Und ja, das fand ich extrem klasse. Und sowas würde ich gerne auch mal irgendwann, falls ich mal ein Eigenheim besitzen darf, gerne auch den Leuten bereitstellen.
Ja, mega.
Ja, ansonsten, wenn wir gerade mehr von Outdoor-News und sowas sprechen, 2 Sachen habe ich noch, eine ganz schnelle. Falls ihr Leiterpack benutzt, da ist mir eine Sache aufgefallen, die wusste ich vorher nicht. Da kann man ja Sachen als getragen deklarieren, als One-Weight und einmal als Verpflegung. Und dann rechnet man die vom Basisgewicht automatisch raus oder werden automatisch rausgerechnet. Beim One-Weight ist es aber so, wenn man zum Beispiel 2 Socken angibt und man wiegt jetzt seine Socke einzeln und macht dann die Quantity, die Anzahl auf 2 und sagt dann, das sind die Wandersocken, die ich trage, also setzt den Haken bei One Weight. dann wird aber nur eine Socke abgezogen, weil Leiterpack so denkt, dass du immer nur einen Artikel gleichzeitig anhaben kannst, der zweite ja dann automatisch in einem Rucksack sein muss.
Mhm.
Ja, und das kann natürlich manchmal dann zu Fehlern führen, das war mir gar nicht so bewusst, deswegen bei den Socken ist es dann das klassische Beispiel, die gebe ich dann am besten als Paar an. Aber ja, ansonsten auch bei Trekkingstöcken konnte das der Fall sein. Die werden ja häufig auch als One-Weight genommen und andere Artikel, von denen ihr vielleicht zwei tragt, aber die einzeln wiegt. Denn das würde ich euch dann empfehlen, wenn ihr das korrekte rechnen wollt, macht das dann in paarweise und gibt immer bei getragenen Gegenständen immer nur die Anzahl 1 ein.
Ja.
Die letzte Auto-News ist nochmal, dreht sich ums Thema Kilt und vor allem um die Apex-Isolierung. Und ich habe mich ja wirklich jetzt dieses Jahr schon zahlreich und ausreichend mit Isolierungen und Apex und Kills und so beschäftigt. Aber ich habe mich dann doch immer gefragt, wie das kommt oder wie stark man die Abnutzung von dem Apex-Füllstoff betrachten muss. Also ich merke halt deutlich, dass mein Kilt nicht mehr so gut wärmt wie an Tag 1. Und ich habe einen 233er Apex-Kilt, der bis minus 4 oder minus 3 für Männer auf jeden Fall gerechnet wird und mittlerweile traue ich mich bei dem nicht unter den Gefrierpunkt. Und um das kurz zu machen, ich würde als Faustformel ganz konservativ sagen, pro Jahr, vor allem in den ersten 3 Jahren, könnt ihr so minus 2 Grad von dem Maximalwert abziehen. Und ich habe dann auch wirklich mal einen sehr interessanten Artikel von Backpacking Light gefunden. Der hat das ein bisschen untersucht und mit verschiedenen Tests herausgefunden, wie stark die Wärmeleistung bei einem Kilt durch normalen Einsatz reduziert wird im Laufe der Jahre. Und da gehört viel zu. Also die hauptsächliche Wärmeleistung richtet sich nach der Bauschkraft, ne? Wie dick dein Apex-Füllstoff ist. Und man kann sich das vorstellen, wenn man den stark komprimiert im Rucksack. Und es ist bei Apex teilweise nur mal notwendig, ne? Weil Apex relativ viel Volumen braucht.
Ja.
Dann geht Bauschkraft verloren. Und es gibt aber so einen Maximalwert ungefähr. Also auch wenn du es jetzt 5000 Mal komprimierst und wieder auspackst, dann reduziert sich der Luft, aber irgendwann nicht mehr. Ne? Also irgendwann ist dann das Maximum erreicht und der Faktor, um es kurz zu machen, ist ungefähr bei 28%. Das heißt, wenn du einen neuen Kilt hast, der einen R-Wert von 2,88 hat, dann hat er dann nach 3-4 Jahren Heavy Usage 2,1 R-Wert. Also verliert 28%. Und das nehme ich jetzt persönlich als Faustformel, um auch so ein bisschen an die Nachhaltigkeit zu denken. Wenn ich jetzt wirklich einen Kilt suche oder einen Schlafsack suche, den ich jetzt bei 0 Grad einsetzen möchte und nicht in 3 Jahren neuen kaufen möchte, dann nehme ich also lieber einen, der dann von bis minus 4 geht, weil ich schon diese 28% Verschleiß mit einrechne.
Ja.
Und nach diesem Richtwert werde ich meinen 233er Apex-Kilt, der jetzt schon älter ist, dann auch nur noch bis ungefähr 5 Grad verwenden. Und werde mir dann für harte Wintertouren entweder dann einen zweiten Layer mitnehmen, also noch einen dünnen 133er Apex-Kilt, oder tatsächlich noch einen 267er Kilt anschaffen. Und ich finde, das ist interessant zu wissen, auch damit man selber mal, wenn man einen älteren Kilt hat oder einen älteren Apex-Schlafsack auch, gibt es ja auch, dass man da vielleicht sich nicht überrascht, wie kalt es dann vielleicht doch in der Nacht ist. Und ich muss es auch sagen, im Fazit, ich bin jemand, der relativ schnell friert. Das liegt einfach daran, weil ich groß und dünn bin und einen geringen Körperfettanteil habe. Und ich habe jetzt schon oft erlebt, dass ich das überschätzt habe, wie mein Wärmeempfinden ist und dann doch gefroren habe bei Nächten um den Gefrierpunkt. Deswegen werde ich da wirklich konservativer jetzt immer rechnen. Ist natürlich auch ein bisschen was für die Psyche, gerade bei Wildcamping-Übernachtungen, wo man sehr remote ist, da möchte man dann nicht in die Situation kommen, dass man nicht schlafen kann vor Kälte und mitten in der Nacht aufbrechen muss. Und auch jetzt bin ich mit meinem 233er Kill zum Beispiel an den Start gegangen, war also theoretisch bis minus 4 gewappnet, habe aber in Nächten, die dann 4, 5 Grad waren, auch schon fast gefroren. Also musste dann wirklich auch mit Mütze und Jacke schlafen, alles zumachen. Ja, das wollte ich einfach nochmal mitgeben. Also diese 28% ist jetzt etwas, was ich mir zu Herzen nehmen werde und das bei meiner zukünftigen Tourplanung berücksichtigen werde und danach entscheiden werde, welche Dicke ich mitnehme. Und ich habe ja auch zahlreiche Schlafsäcke und Kilt-Optionen und ich werde da immer ein bisschen konservativer als in Zukunft rechnen.
Ja, das ist ja mal ultra interessant. Ich wollte noch ein paar Kommentare dazu loswerden. Ja, und zwar, natürlich sind diese 4-5 Grad bei bisschen Wind und Nässe, die sind natürlich dann das gefühlte, die gefühlte Temperatur ist dann ja oft viel kälter. Also wenn man das ja auch mal so ein bisschen kennt, wenn man irgendwie Skifahren ist, dann ist da oben irgendwie auf dem Gletscher irgendwie minus 5 Grad, aber es fühlt sich gar nicht so kalt an. Mhm. Aber dann die 4, 5 Grad oder 2, 3 Grad bei Wind und Kälte, die sind dann gefühlt nochmal ordentlich kälter. So kann ich da gut nachvollziehen. Und ich wollte noch dazu sagen, du hast den Kilt, ja, ich weiß nicht, wie lange du den hast, aber schon ordentlich lange.
Ja.
Und der hat ja wirklich jetzt alles schon gesehen. Mhm. Also ich habe den in dem Zustand gesehen, im Kungsläden, als hätte man den aus dem See gezogen. Ne? Also der hat ja wirklich schon einiges mitgemacht. Und ich finde dafür, dass der dann auch noch einfach so generell hält, ne, finde ich gut. Und du sagst ja auch, Nachhaltigkeit ist ja auch nachhaltig dann für dein Portemonnaie. Ne? Das sind ja teure Gegenstände. Und was du zu der Psyche gesagt hast, fand ich auch sehr interessant. Weil ich weiß noch, als wir den Kungsläden geplant haben, hatte ich ja noch meinen Schlafsack, den Rubens Icefall, und der ging ja bis minus 3, glaube ich. Und ich hatte dann zu viele Sorgen, dass das nicht reicht. Mhm. Und habe mir dann tatsächlich einfach noch den Schlafsack geholt. Der ging dann bis minus 6, da habe ich den RAB genommen.
Ja.
Und diese minus 2 Grad mehr oder minus 3 Grad mehr, die haben mir so ein richtiges Peace of Mind gegeben, dass ich wusste, alles klar, jetzt habe ich noch ein bisschen Puffer zu der schlimmsten Kälte, die wir erwarten. Und das ist also Peace of Mind ist bei mir auch bei solchen Wanderungen auch ganz wichtig. Und noch eine Frage an dich, ob du da was zu sagen kannst. Du hast ja diese, von diesen 28% gesprochen. Wie ist das dann bei Daune? Also verliert die das auch so in diesem Ratio oder ist das da ganz anders?
Hier in dem Test war es im Vergleich zu Primer Loft zum Beispiel, was sich allerdings als Schlafsack oder Kiltfüllung nicht eignet, ne, aus anderen Gründen. Da ist dieser Change aber nur bei 6%.
Okay.
Also deutlich resistenter. Bei Daune ist es auch deutlich resistenter. Also Daune kann viel häufiger und stärker komprimiert werden und ist viel langlebiger als Apex, sag ich mal, was das angeht. Okay. Also den Kompressionsverlust. Ich muss dazu aber sagen, ich bin immer noch erstens mit Apex, also ich würde niemals mehr eine andere Füllung nehmen und auch mit dem Astuka-Kill super zufrieden. Ne? Also ich hatte jetzt wieder Tage und Nächte, wo es nur geregnet hat, wo alles nass war und wo der Kill teilweise dann auch wieder nass war. Und der wärmt mich einfach so unglaublich stark. Und durch die Komprimierung und die 3 Jahre, wo ich den habe, ist der so dünn geworden. Und ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, dass der mich trotzdem noch so gut wärmt bei der ganzen Nässe. Also ist für mich immer noch ein Wunderstoff, Klimashield Apex, den ich auch gerne weiterverwenden werde. Aber unter eben dieser Annahme, dass man dann auch die richtige Dicke für sein Kälteempfinden und das Alter des Kills trifft.
Mhm. Ja.
Jo, das war's im Prinzip mit den Sachen, die ich mir so notiert hatte für die Woche. Und ja, ich kann dir gerne was von meinem Trip erzählen. Gibt's denn da gewisse Dinge, die du wissen willst?
Ja, ganz viele Dinge. Ich bin natürlich erstmal sehr traurig, dass ich nicht dabei war. Ich wollte noch mal sagen, vielleicht müssen wir noch mal kurz alle Leute abholen. Also du hast ja den Schleswig-Holstein-Steig gemacht, den du dir selber zusammengestellt hast. Da müssen wir mal kurz sagen, das waren insgesamt wie viel Kilometer, Fragezeichen? Und ja, im Schnitt waren es aber 40 pro Tag ungefähr, ne?
Ja, also der Schleswig-Holstein-Steig, ne, war jetzt ein längeres Projekt, was ich geplant hatte, eben mit diesem Hintergedanken, dass es da diese tollen, wilden Schleswig-Holstein-Tracking-Plätze gibt und ich mich gefragt habe, warum kann man die nicht zu einem richtig schönen Long-Trail verbinden? Und das ist mir dann gelungen auf diese eine Möglichkeit. Und ich wollte jetzt im Prinzip testen, ob das in der Praxis auch so klappt, wie ich das in der Theorie mit zusammengebastelt hat. Der Trail besteht aus 8 Etappen mit insgesamt genau auf den Meter 300 Kilometern. Mhm. Und jede einzelne Nacht endet an einer legalen Wildcamping-Option. Und in der Mitte hat man die Möglichkeit, und so habe ich es auch gemacht, ein Zero-Day zu machen. Denn dort gibt es direkt neben dem Trekkingplatz eine Ferienunterkunft, die man buchen kann und die auch wirklich fantastisch war. Höhenmeter sind da ironischerweise, obwohl der Name Steig dort ist, nicht vorhanden. Das heißt nicht, also da waren doch mehr, als ich dachte. Der höchste Punkt ist dort 74 Meter und die härteste Etappe, die ich jetzt gelaufen bin, war 47 Kilometer mit 400 Höhenmeter.
Okay.
Dort waren eigentlich nur 44 Kilometer geplant, aber ich habe mich leider ein paar Mal verlaufen und musste einmal einen Umweg machen. Deswegen wurde es ein bisschen mehr. Aber ich habe im Durchschnitt das so geplant, dass man 40 Kilometer läuft. Und manchmal ist es so, dass es kürzere Wege geben würde zwischen zwei Trekkingplätzen. Aber man möchte natürlich nicht immer die kürzesten Wege laufen, weil man auch natürlich die wunderschöne Natur Schleswig-Holstein sehen möchte. Und die gibt es da, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Zahlreiche Waldgebiete, Moorgebiete, unglaublich tolle Flusstrails, Felder, wirklich abwechslungsreich. Und deswegen habe ich bei der Planung immer darauf geachtet, dass es so rund 40 Kilometer sind, man die schönen Punkte mitnimmt. Nur bei einer Etappe, der dritten, da ist es so, dass die extrem weit voneinander sind und man dort leider, wenn man nicht länger als 44 Kilometer laufen möchte, sehr viel an der Straße langlaufen muss.
Ja, hört sich richtig gut an. Die Frage, die mich am Anfang jetzt am meisten interessiert, weil es war ja auch sehr nass, hast du gesagt, teilweise auch kalt, teilweise warm. Ja. Und du hast jetzt von deinem Knie gesprochen. Dann nochmal die Fragen, gab es endliche oder etwaige andere Verletzungen? Also hattest du mit den Fußschmerzen zu kämpfen? Da ist erstmal die Frage, wie schlimm war das? Und Sachen, mit denen ich ja zu kämpfen habe, hattest du denn jetzt auch bei diesen 40 Kilometer Etappen dann keine Blasen, Abreibungen etc.? War sonst alles okay, quasi nur das Knie und die Fußschmerzen, die ja sowieso irgendwann kommen, die dich dann gestört haben? Ansonsten hast du das gut verkraftet?
Ja, also vor den Fußschmerzen hatte ich natürlich am meisten Angst, ne? Weil das war immer mein begrenzender Faktor bei allen Wanderungen, die ja teilweise so stark sein können. Du kennst das ja selber auf unserer Venlo-Tour, dass das so ist, als wenn man auf Lava läuft. Und ich habe ja alles dafür gegeben, um dem irgendwie vorzubeugen. Also ich bin von Anfang an mit Trekkingstöcken gelaufen. Ich bin immer, wenn es geht, neben asphaltierten Wegen gelaufen. Und das geht eigentlich fast immer. Ich habe mir die Altra Olympus geholt, die eine extra dicke Sohle haben mit speziellen Einlagesohlen und habe meinen Fuß auch dementsprechend vorher ein bisschen trainiert, indem ich viel barfuß gelaufen bin. Und ich kann echt sagen, dass die Fußschmerzen diesmal auf jeden Fall da waren. Aber die waren kein großes Problem. Ich bin selber überrascht. Ne? Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Aber vielleicht, weil ich all diese Faktoren so ein bisschen mit zu Herzen genommen habe. Ich hatte auf jeden Fall Tage, da taten mir die Füße weh. Aber es war nie so schlimm, wie wir das vielleicht schon mal kannten, dass das wirklich unpackbar war.
Okay.
Und Blasen hatte ich keine, gar nicht. Nie, also das scheint echt gut zu funktionieren.
Auch krass, ja.
Ja, das also auch bewundernswert eigentlich, weil am Anfang, die ersten Jahre hatte ich ja auch immer Blasen, dann mit doppellagigen Socken angefangen, dann fingen die Blasen zwischen den Zehen an, dann die Inji-Socken genommen und dann die Schuhe, die weite Toe-Boxes haben. Und Blase war nie das Problem, auch obwohl ich tagelange nasse Füße hatte, obwohl ich auch durch Flüsse laufen musste, also wirklich unter Wasser. Und das ist echt was, was wir auch empfehlen, ne? Trailrunner, Zehensocken, weite Schnürung vorne, enge Schnürung hinten und dann hat man im Prinzip keine Blasen. Ansonsten Schmerzen hatte ich in der Hüfte und da habe ich auch viel gelernt wieder, weil wir haben Hüftschmerzen ja immer hauptsächlich mit der Isomatte assoziiert.
Ja.
Und das war auch so. Also die ersten zwei Tage habe ich es zu fest aufgeblasen. Das waren die kältesten Nächte. Ich habe das gemacht, weil ich nicht frieren wollte.
Ja.
Ich hatte aber die X-Therm mit und da hätte ich ruhig mehr Luft rauslassen können. Ich habe aber gemerkt, dass die Hüftschmerzen bei mir auch zum Teil dadurch kamen, dass ich den Hüftgurt zu eng gemacht hatte. Und bei den ersten Tagen, ich hatte ja Proviant für 4 Tage dabei. Also schon ordentlich Gewicht für so einen Ultraleiter. Ne? 3 Kilo Basisgewicht, 3 Kilo Wasser, 3 Kilo Essen und alles ist noch nass, da sind wir bei 10 Kilo. Und ich benutze den Hüftgurt echt gerne und auch sehr eng, weil das einfach die Schultern so entlastet. Aber wenn man dann 12 Stunden Etappen hat, dann komprimierst du die Hüften so stark und dann noch durch die harte Isomatte hast einen starken Druckpunkt, dass das dann dafür gesorgt hat, dass ich Hüftschmerzen hatte. Also das war ein Thema, vor allem in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte habe ich dann richtig den Lerneffekt gehabt. Ich habe dann den Hüftgurt lockerer gelassen. Ich habe immer öfter gewechselt. Ich habe die Platzierung des Hüftgurtes ein bisschen geändert. Ich habe die Isomatte wirklich, gerade als es dann wärmer wurde, so stark von der Luft befreit, dass mein Hüftknochen so 1 Millimeter vor dem Boden war. Und ab da war es dann auch kein Problem mehr. Ja, aber Hüftschmerzen, Fußschmerzen und natürlich die klassischen Schulterschmerzen manchmal. Aber das alles so im Dreieck war okay, es war jetzt nie eine richtig starke, ich musste nie richtig stark leiden, nur die letzten Tage. Da war es eben das Problem mit meinem Knie und da fing das große Leid dann an. Vor allem auch die Energie hat dann irgendwann gefehlt. Also die letzten Etappen, da hat der Körper echt überall gestreikt, aber da war das Schöne, das tat alles gleichmäßig weh. Du hattest nicht diesen einen Punkt, worauf man sich konzentriert hat. Aber das war schon ziemlich ungemütlich dann die ganze Erfahrung. Aber da hat dann einen nur das getrieben, man wollte es dann irgendwie schaffen. Ne?
Aber du hast dir keinen Wolf gelaufen.
Nee, das ist bei mir zum Glück auch nie ein Thema. Also Abschürfungen hatte ich, glaube ich.
Der Wahnsinn.
Nie. Nee, das wirklich gar nicht. Nee.
Ja, Respekt. Ja, echt cool. Und du hast ja schon erzählt, du hast die Tour ja selber zusammengestellt und bist ja jetzt dann gelaufen. Es hat auch anscheinend alles geklappt. Du bist wieder da. Du hast jeden Abend den Schlafplatz gefunden. Würdest du denn jetzt, bevor vielleicht andere Leute den laufen, dann noch Verbesserungen vornehmen? Und hast du schon Verbesserungen vorgenommen? Oder kann man das jetzt genauso out of the box, wie du es geplant hast, laufen?
Ja, also es gibt Änderungen, die ich jetzt machen werde. Man könnte es jetzt trotzdem out of the box so laufen, habe ich ja jetzt auch gemacht. Ja. Aber ich habe natürlich jetzt in der Realität nochmal einen viel besseren Blickwinkel auf die ganze Sache bekommen. Erstmal so, ich war selber überrascht, wie gut das funktioniert hat. Und
war selber überrascht.
Ja, also wirklich. Und vor allem, wie schön die Etappen auch sind.
Ja.
Ich habe ja vorher schon Feedback bekommen, Schleswig-Holstein, langweilig und flach. Mhm. Und ich kann dem echt nur entgegensprechen. Also ihr werdet beeindruckt sein, wie schön die erste und die zweite Etappe schon alleine ist. Die Änderungen, die ich mache, beziehen sich hauptsächlich auf Wasserquellen. Denn das ist natürlich ein Thema, wenn man wild campt. Und ich habe Friedhöfe häufig genommen, was ja schon mal ein Problem ist, wenn Leute das im Winter machen wollen, dann können die nicht auf die Friedhöfe zugreifen, weil die Leitungen dort zu sind. Beim ersten Friedhof hatte ich direkt Glück, da habe ich Wasser genommen, habe das aber trotzdem gefiltert. Beim den anderen Friedhöfen, da kam das Wasser so komisch raus, das war so geschäumt und kam irgendwie unterirdisch und da war ich mir nicht sicher, das habe ich dann nicht genommen. Und einmal bei einem Friedhof, da kam das aus einer Regentonne und das wollte ich dann auch nicht machen. Ich habe aber da Supermärkte gesehen und Tankstellen, die fast direkt am Trail liegen und man den Trail auch super gut daran orientieren kann. Und das kann ich auf jeden Fall sagen, Tankstellen sind da die absolute Traumoase auf diesem Steig, weil du kommst da aus diesem nassen Wildcamping und Wind und Wetter und dann hast du kein Wasser mehr. Dann kommt da eine Tankstelle und erstmal kannst du dich dann unterstellen. Es gibt dort auf dem Steig fast keine Schutzhütten. Also du hast auch nie eine Möglichkeit, mal eine Pause zu machen, wenn es regnet. Und dann kommst du an eine Tankstelle, dann kannst du deinen Rucksack absetzen, deinen Poncho absetzen, stehst dann da unter diesem Dach, dann kannst du reingehen, dir 3 Flaschen Wasser kaufen, dir einen warmen Kaffee machen. Das ist also unglaublich. Ne? Und das will ich halt ändern, dass man mehr Wasserquellen hat, bessere Wasserquellen hat, 1, 2 Strecken führten durch Privatwege, die so auf OpenStreetMap oder ähnlichen Karten nicht gekennzeichnet waren. Das will ich natürlich nicht. Ich will jetzt keinen Weg öffentlich machen, der durch Privatgrundstücke führt. Und einmal war der Weg ungenau. Da ist man wirklich mitten in so einem Urwald und der Trail ist fast gar nicht mehr zu sehen. Und da muss man wirklich haargenau auf das GPS vertrauen können, dass man da rauskommt. Und nur eine einzige Karte hat mir den Trail dann wirklich ganz genau angezeigt. Und dementsprechend werde ich die GPS-Punkte auf diesen Trail dann ändern.
Okay.
Ansonsten die kritischsten Stellen, vor denen ich am meisten Angst hatte, ob die in der Realität so möglich wären, weil da nie ein Weg eingezeichnet ist, die haben überraschend gut geklappt. Also es gibt dort einen großen Fluss, dem man lange folgt. Und der hat einen richtigen Deich, so wie man das vom Meer kennt. Und man kann wunderbar auf diesem Deich den ganzen Fluss entlang laufen. Das war so auf der Karte nicht als Weg deklariert. Und man musste 1, 2 Mal so ein bisschen über den Zaun klettern. Ist aber alles gewollt und auch richtig so. Und deswegen im Großen und Ganzen hat das gut geklappt. Ich werde aber jetzt die nächsten Wochen Anpassungen machen, die dann auch, wenn ich das Video dazu veröffentliche, das habe ich natürlich auch alles gefilmt, dann in der Beschreibung zu finden sind mit allen Etappen, mit Empfehlungen für Rastplätzen, mit Wasserquellen. Also ich freue mich wirklich auf jeden, der das nachläuft. Und die ersten 10 Leute, die den nachlaufen, die werden auch auf ewig von mir dann in der Beschreibung des Videos noch festgehalten. Und ich sage aber von vornherein, das ist jetzt ein Weg für Leute erstmal, die das Flachland mögen, die eine Herausforderung mögen, die schon ordentlich Erfahrung beim Ultraleicht-Tracking haben. Weil bei dem Trail geht es um Effizienz. Da geht es darum, Spaß daran zu haben, optimiertes Equipment zu haben und das auch wirklich mal auf die harte Probe zu stellen. Da darf kein Gramm zu viel sein, sag ich mal. Das muss abgestimmt sein. Da ist man wild wirklich unterwegs teilweise. Und das über längere Tage. Und da wird auch nicht, da hat man auch nicht viel Möglichkeit zum Duschen. Und das ist schon nicht ohne. Aber deswegen für mich halt auch so ein großer Anreiz gewesen. Und deswegen finde ich die Tour auch so extrem spannend.
Ja, das leitet gut in meine nächsten Fragen über, denn ich wollte einfach wissen, ob bei diesen Kilometeranzahlen, ob das Gear, was du mit hattest, ob das gut war, ob das gehalten hat oder ob du da Sachen ändern würdest. Und was mich ja krass interessiert, dann der Kalorienverbrauch. Ich denke mal, du hast wieder 800 Gramm Nahrung eingeplant pro Tag. Hat das ja gehalten oder war das viel zu wenig dann bei so einer Tour?
Also erstmal Equipment hat echt gut gepasst. Also da habe ich schon das Richtige mitgenommen, würde ich sagen. Auch die X-Term war die richtige Entscheidung. Der 233er Kilt war die richtige Entscheidung. Ich habe in der ersten Nacht, da war ich auf einem Trekkingplatz bei Leuten privat auf dem Land und es war quasi Ostern und dann wurde ich morgens wach um 7 Uhr und da kamen dann die Besitzer zu meinem Zelt und haben mich begrüßt und wir haben schön gesprochen und die haben mich gefragt, ob ich da Wasser auffüllen möchte bei denen im Schuppen. Und ich habe geguckt, ja, ich habe alles eingepackt und die meinten auch, ja, du bist ja schon fahrbereit im Prinzip. Und dann bin ich losgelaufen mit denen zum Haus und dann auf meinen Trail und dann fiel mir am Abend erst auf, ich habe meine Heringe dort liegen lassen, direkt am ersten Tag. Ne? Ja. Und ja, das war da ein bisschen blöd. Ich habe dann einen super schön geschnitzten Stock gefunden, den ich weiter den ganzen Trip mitgeschleppt habe als Hering und meine Schaufel. Die hat auch wunderbar als Hering geklappt, also das wäre vielleicht noch was Interessantes zum Gear jetzt. Ansonsten, ja, ich bin super glücklich mit den Olympus gewesen. Ich habe auch immer die Gaiters dazu benutzt. Die kurze Hose war auch super. Wenn es kalt und windig wurde und regnerisch, habe ich die Regenhose drüber gezogen. Ja, meine Puffy Jacket, die ist mittlerweile, muss man auch sagen, von der Isolationsleistung nicht mehr die beste.
Ja.
Ich habe auch meistens mit Jacke sogar immer geschlafen. Da überlege ich auch, das mal durch eine Enlightened Equipment Torrid Jacket zu ersetzen, die dann auch Apex benutzt. Mhm. Aber ne, ich bin immer noch sehr zufrieden mit der Patagonia Micro Puffy. Nur wenn es jetzt noch kälter würde, würde ich vielleicht dann eine andere Jacke noch mitnehmen. Ja, aber ansonsten würde ich nichts ändern. Ich hatte ja auch zum ersten Mal jetzt lange auch S-Bit dabei und lange meinen neuen kleinen Minitopf ohne Henkel. Habe mir da auch also Strategien überlegt, wie ich dann das heiße kochende Wasser in den Track-and-Eat-Beutel umschütte. Das mache ich immer mit dem abgerissenen Verpackungsstück von dem Track-and-Eat-Beutel. Nutze das so ein bisschen als Dämmung dann für die Hände. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Und nee, also gearmäßig hat alles gut geklappt. Da hätte ich nichts anderes jetzt mitgenommen. Und bezüglich der Verpflegung, da war es so, dass ich so auf 3.500 Kalorien pro Tag kam. Und ich habe
beim Verbrauch, ne?
Ja, und ich habe bei dem, was ich zu mir genommen habe.
Okay.
Und 5.000 bis 6.000 Kalorien habe ich dann pro Tag verbraucht.
Oha.
Also ich habe insgesamt genau 2 Kilo abgenommen, jetzt in 8 Etappen.
Nicht schlecht.
Ja. Und das ist auch so, was finde ich der richtige Wert ist. Man sollte ein Kaloriendefizit haben, um Gewicht zu sparen. Aber wenn die Tour länger als 2 Wochen ist, dann sollte man schon gucken, dass man dann kein Kaloriendefizit mehr hat. Also irgendwann kann der Körper halt nicht noch mehr abnehmen. Ich habe diesmal auf den Plenishake ja verzichtet und keinen Shake gemacht und habe stattdessen richtig coole Riegel mitgenommen. Das ist eigentlich so eine Notfallnahrung von Ration One, 490 Kalorien auf 100 Gramm und ich liebe diese Dinger. Also ich habe 4 davon pro Tag mitgenommen, einer wiegt 62 Gramm, die sind super praktisch verpackt. Ja. Und die habe ich dann immer gefrühstückt. Ich habe die Kaffeepause gemacht, habe 2 Riegel gegessen, mir einen Kaffee gekocht und das ist echt super praktisch, dass man dann nicht sauber machen muss. Das geht schneller, ist effizienter und die werde ich in Zukunft immer mitnehmen. Also bin ich absolut großer Fan von jetzt.
Ja, die muss ich auch unbedingt mal probieren, ob die dann besser sind als die unsere heißgeliebten Plenny-Riegel.
Ja, die schmecken nach einem leckeren Keks, finde ich zumindest.
Oh, sehr gut, sehr gut. Und was würdest du sagen, war denn das größte Problem, was du dann hattest auf der Tour? Also war das das Wasser? War das am Ende zu wenig Energie? Also was war so, sagen wir, die größte, also Temperatur kann ja auch sein, dass es zu kalt war. Was war die größte Challenge?
Ja, also die größte Angst oder Sorge hatte ich dann einerseits um das Wasser häufig, weil du willst keine extra Kilometer machen bei 47 Kilometer Etappen und dann kommst du an einem Friedhof an und da kommt Dreckswasser raus und es regnet und du bist irgendwo, wo nichts ist. Und also das ist für mich ganz wichtig, dass ich, wenn ich am Lager ankomme, dass ich weiß, ich habe genug Trinken, falls ich nachts aufwache und Durst habe und ich habe auch erstmal einen halben Liter noch, um loszulaufen. Und teilweise ist es halt so, dass du so planen musst oder die nächste Wasserquelle erst dann 20 Kilometer nach der Übernachtung kommt. Und wenn dann so eine Wasserquelle ausfällt und auch wegen den Feiertagen dann Supermärkte geschlossen waren, dann war das schon mal nicht so einfach. Und ich hatte dann eine Situation, da war es wirklich kritisch. Und ich hatte das letzte Dorf und es hat geregnet und es war spät und niemand war irgendwie auf den Straßen. Es war nichts offen wegen den Feiertagen. Und ich habe einen Mann erwischt, der gerade in sein Haus gegangen ist und den habe ich angesprochen. Und der hat mir dann meine 3 Liter voll gemacht. Und das war wirklich dann super. Und einmal hatte ich mit einem Hotel gerechnet, wo ich Wasser auffüllen wollte. Ich war aber so früh da, dass es noch gar nicht auf hatte. Und es war auch ziemlich schick. Also ich habe da mich ziemlich fehl am Platz gefühlt. Aber dennoch habe ich dann eine Frau gefragt und die hat natürlich dann Wasser aufgefüllt. Mhm. Also das war ein Hauptproblem, das mit den Wasserquellen. Es gibt jetzt viele, von denen ich nicht wusste, die ich dann auch im Trail einzeichnen werde. Es gibt tolle natürliche Quellen, die wirklich auch schön gefasst sind in den Wäldern. Aber das war häufig eine Sorge von mir. Dann die Wildcamping, oder ja, du wolltest noch was sagen dazu?
Ja, ich wollte wissen, ob du den Sawyer Squeeze aber dabei hattest.
Ich hatte die Katadin Micropur-Tabletten dabei. Okay. Also die reichen eine Tablette für 1 Liter und zum Beispiel, als ich das beim Friedhof benutzt habe, habe ich das im Friedhof aufgefüllt, habe dann 1,5 Tabletten pro Flasche genommen und das braucht so mindestens eine halbe, aber besser 2 Stunden, um wirklich alles zu desinfizieren. Okay. Und als ich dann am Lager ankam, war das dann völlig clean, hat nur ganz bisschen nach Chlor geschmeckt, also viele stört das, ich finde das gar nicht störend, habe damit auch gekocht und gegessen und das war super.
Ja, und man muss dazu noch sagen, du hast ja gerade erzählt, dass du in das Hotel rein bist und auch einen fremden Mann angesprochen hast. Und das zeigt mir, dass da wirklich Not am Mann war mit deiner Wasserration, weil ich glaube, sonst würdest du die Leute nicht ansprechen, wenn es keine fast Notsituation war. Also ja, da sehe ich also, schon, das war.
Du hast halt keine Wahl, ne? Weil was willst du machen? Du weißt, du musst das Dorf jetzt verlassen und in 8 Kilometern im Wald schlafen, aber du brauchst ja irgendwie Wasser. Ne? Und da nimmst du alles, was du kriegen kannst, auch wenn es manchmal dann unangenehm ist. Aber ich habe das wieder erlebt, die Leute gerade im Norden. Also alle, die daherkommen, ihr seid unglaublich nett und offen. Mhm. Jeder grüßt sich. Und was ich auch immer bewundernswert finde, egal wie schlecht das Wetter ist, es waren ja auch Osterferien, ne? Alle Leute sind trotzdem draußen und auch in völlig für mich unpassender Kleidung. Also ich konnte manchmal nicht verstehen, wie die Leute nicht frieren oder nicht komplett nass werden. Du siehst Kinder im Regen, im T-Shirt, in der Kälte auf dem Spielplatz spielen. Jeder geht bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad, mit dem Hund raus. Das ist hier im Ruhrgebiet undenkbar. Bei diesem Wetter wäre niemand draußen und die Leute da sind, es ist, als ob nichts wäre. Ich laufe mit meinem Poncho durch Sturm durch, kann fast nichts mehr sehen und komme nicht nach vorne und dann kommt mir ein Fahrradfahrer freundlich entgegen, moin moin, und dann denke ich manchmal, hey, was machst du hier, ne? Also das ist wirklich bewundernswert und
ja. Die sind abgehärtet. Aber du wolltest gar noch was bei dem Problem irgendwie sagen, nachdem du das mit dem Wasser abgeschlossen hattest, da wolltest du noch irgendwas erwähnen.
Also manchmal, wenn man dann so harte Etappen hat, vielleicht kennt ihr das auch, gerade bei dieser härtesten 47 Kilometer, gerade weil ich jetzt auch alleine war und immer wild geschlafen habe und es ist da nicht so, dass alle Plätze privat sind, sondern auch viel von der Gemeinde. Und ich erinnere mich an Tag 3, da ist man im Gieselautal. Das ist in einem Waldgebiet, in einem Hügelgrab. Man schläft da quasi neben Gräbern, ist aber teilweise nur rekonstruiert. Und da wollte ich wollte immer jetzt im Hellen ankommen. Ich wollte nicht im Dunkeln ankommen. Allein schon wegen psychologischen Faktor, man möchte nicht so ausgepowert dann noch nachts alleine durch einen Wald laufen. Haben wir schon oft drüber geredet, ne? Man ist da abgehärtet, aber gerade nach so einer extrem körperlichen Belastung, da fühlt man sich dann teilweise unwohl. Und das war auch wichtig, dass ich dann im Hellen ankam, weil zum Beispiel beim letzten Platz, bei der letzten Übernachtung, habe ich dann gesehen, es ist alles voller riesengroßen roten Ameisen. Und wäre ich da im Dunkeln angekommen, hätte ich die nicht gesehen. Und so habe ich wirklich so stark darauf aufgepasst, dass ich das Zelt nur ganz bisschen aufmache, sofort reingehe und zumache und auch weit weg davon koche. Ja, und ne, das war noch auf jeden Fall nicht ein Problem, aber immer etwas, was mich auch motiviert hat, dann schnell zu laufen, früh anzukommen. Ich wusste, jetzt geht's 12 Stunden am Laufen und dann kannst du dich aber 12 Stunden auch ausruhen. Also ich habe nicht viele Pausen gemacht zum Beispiel auch. Ich habe teilweise bei 40 Kilometern nur 2 5-Minuten Pausen gemacht, ne, weil ich einfach dann mich darauf gefreut habe, dann gar nicht mehr zu laufen und dann nur auszuruhen. Mhm. Und das waren auch immer schöne Momente, dann abends schon um 7 Uhr im Zelt zu liegen und dann noch 3 4 Stunden im Lager zu haben und alles ganz gemütlich zu machen. Und ja, wenn du dann so ankommst und du hast Hunger und es regnet und du musst im Regen aufbauen und dann bist du unterkühlt erstmal, dann liegst du im Schlafsack und Isomatte. Es ist trotzdem noch kalt, weil dein Körper nichts mehr zum Verbrennen hat. Und das sind dann Momente, die dann auch so ein bisschen Sorge bereiten. Dann denkst du halt, okay, was mache ich jetzt hier, wenn mir nicht warm wird? Ich kann ja gar nicht mehr jetzt weiterlaufen. laufen und es regnet und dann weiß ich aber mittlerweile aus Erfahrung, das dauert eine halbe Stunde, dann hast du gegessen, dann wird der Körper warm und dann sieht die ganze Welt auch schon wieder anders aus. Ne? Und das gibt immer so Up and Downs auf jeden Fall, wo man sich wohler fühlt und unwohler fühlt, aber ja, das waren so zwei Sorgen, die ich hatte. Und das letzte Problem war dann eben die generelle Energie, die nachgelassen hat, gerade an der 7. und 8. Etappe, wo das Wetter auch so schlecht war. Und dann mein Knie. Das im Zusammenspiel, da musste ich wirklich dann die Zähne zusammenbeißen. Da hatte ich dann Sorge. Zwei, dreimal habe ich überlegt, musst du abbrechen? Ne? Und wie brichst du dann überhaupt ab? Und dann, ne, das war halt dann so ein Thema, dass ich gedacht habe, reicht die Energie nicht und willst du das Risiko eingehen, deinem Knie dauerhaft Schaden zuzufügen? Das redet man sich dann manchmal ein.
Ja.
Und dann schläft man und wacht auf und dann sieht die Welt auch schon ganz anders wieder aus. Ne? Also, ja, das waren Schwierigkeiten. Ja,
ich glaube, das hättet einen dann körperlich und psychisch schon ganz gut ab, wenn man dann so eine Tour überlebt hat. Und du hast ja auch wieder gefilmt, glaube ich. Ne? Das heißt, es wird auch ein Video davon geben. Da bin ich mal sehr gespannt auf das Video.
Ja.
Und du hast jetzt ein paar Mal schon die Campsites erwähnt, die alle diese Tracking-Platzarten waren. Das hat also alles gut geklappt. Du konntest auf alle drauf, da war nichts gesperrt. Das hat alles super geklappt mit den Campsites?
Ja. Das hat alles super geklappt. Also die sind alle schön gemacht. Es gibt auch immer ein offizielles Schild, was von dem wilden Schleswig-Holstein kommt, von dem Stiftungsland. Ja. Da stehen dann die Grundregeln drauf. Nur bitte ein Zelt für eine Nacht, kein Feuer, räumt euren Müll weg. Und dann haben viele noch ein eigenes Schild dabei gemacht. Und das ist immer super liebevoll gemacht. Dann gibt es noch oft ein Gästebuch und eine kleine Karte und so ein paar Tipps und sowas. Und die Plätze, die waren alle phänomenal, super. Also manche wirklich von Privatpersonen, manche öffentlich und manche von Firmen gesponsert. Und das reicht schon. Da war ein Kartoffelbauer, der hat am Rande seines Feldes einen Platz bereitgestellt. Und auf allen Fotos, die ich davon gesehen habe, war das echt nur eine leere Fläche. Und als ich da ankam, ich bin aus allen Häuschen geflogen.
Wolken,
aus allen Wolken geflogen, genau. Da war dann ein Tisch mit Stuhl, also wirklich so eine Wanderbank, weißt du?
Zum Setzen.
Ja, geil, dann saß ich, dann habe ich da richtig breit gemacht und das war dann auch der Tag, wo dann jemand kam, aber ich habe mich über Gesellschaft gefreut. Man ist ja schließlich den ganzen Tag alleine und ja, die Trekkingplätze sind super. Also da würde ich auch nicht lieber auf Campingplätzen schlafen wollen, obwohl man dann natürlich nicht Wasser und eine Toilette hat.
Aber das heißt, du hast ja auch vorhin schon mal erwähnt, es war dieser eine Radfahrer da. Ansonsten hast du immer alleine gepennt und hast du denn mal einen anderen Wanderer, eine Wanderin irgendwo getroffen oder dann eher halt so Spaziergänger, sag ich mal?
Ich muss das korrigieren, bei der letzten Nacht, vielleicht hört die Person das hier sogar, da schläft man nämlich kurz vor den Toren vor Flensburg in einem ganz alten Gebiet, wo auch früher Hügelgräber waren. Das wurde dann aber platt gemacht und zu einem Panzertestgebiet deklariert. Mittlerweile ist es wieder relativ wild. Und da war ich alleine, bin angekommen. Da ist ja übrigens eine NST-Markierung, also Nord-Süd-Trail, da führt der lang. Mhm. Da habe ich dann einen schönen Abend verbracht, war bis 11 oder 11:30 noch wach, war eben meine letzte Nacht, habe es richtig genossen, bin dann schlafen gegangen und nachts hat angefangen zu regnen, morgens bin ich aufgewacht und wollte den Regen noch abwarten und habe dann laut im Zelt auch telefoniert und habe dann mein Hörbuch weitergehört und habe dann alles in Ruhe abgebaut, habe mein Zelt ausgeschlackert vom Regen und dann schaue ich um die Ecke und direkt 2 Meter neben mir stand ein anderes Zelt, ein MSR Freelight war das, glaube ich, vielleicht fühlt derjenige sich angesprochen. Ich habe absolut keine Ahnung, wann diese Person da ankam, also es muss mitten in der Nacht im Regen gewesen sein. Ich habe es absolut nicht gehört. Ich habe mich richtig erschrocken, als ich da aufgestanden bin und da stand ein Zelt neben mir. Also ich kann es mir nicht erklären. Ne? Ich muss so tief geschlafen haben und deswegen möchte ich mich entschuldigen, weil ich da extrem laut war in der Zeit von 7 bis 9 Uhr. Ich bin dann einfach losgelaufen. Ich glaube, die Person kam wirklich da nachts an, hat da geschlafen. Vielleicht jemand, der den NST gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Schöne Grüße auf jeden Fall, aber ja, das war das einzige Mal, dass da jemand sonst noch war. Und bezüglich, ob ich da Leute kennengelernt habe, auf jeden Fall. Viele, also alle grüßen da. Ich wurde oft gefragt, wohin ich gehe. Ich wurde gefragt, ob ich gerade einen Megamarsch oder einen Mammutmarsch mache, ob ich 100 Kilometer gerade irgendwie laufe. Ich war in meinem Zero Day in der Situation, dass ich zum Supermarkt gefahren bin und mein Versorgungspaket abholen wollte, was ich mir vorher eine Post dort geschickt habe. und kein Zug aber mit zurückgefahren ist zu meiner Unterkunft. Und dort habe ich dann einfach einen Mann angesprochen, der mich einfach privat per Anhalter zum Beispiel mitgenommen hat und kam auch mit denen dann ins Gespräch. Und ich habe echt unglaublich viele Leute eigentlich kennengelernt, muss man so sagen. Und das habe ich auch gemerkt, wir sind ja häufig zu zweit auch auf Tour. Man kommt einfach viel öfter ins Gespräch, wenn man alleine ist. Man wird viel häufiger angesprochen. Und gerade wenn man alleine ist, freut man sich auch dann viel mehr über den Dialog mit anderen Leuten. Also ich habe auch von meiner Seite auch, glaube ich, viel mehr Leute angesprochen und ja, dann unterhält man sich im Prinzip über die Wanderung, die man gerade macht, über das Wetter und alle möglichen anderen Dinge.
Hört sich echt super an. Echt Wahnsinn, was du da geleistet hast. Ich habe noch, ich sehe auf die Zeit, wir haben schon wieder sehr lange gequatscht, aber ich habe noch zwei Fragen, die mir gerne hier unter den Fingern brennen, unter den Nägeln brennen. Jetzt habe ich das Sprichwort nicht mehr drauf. und zwar wird einfach die Frage, die klassische Frage, was war denn für dich das Highlight, der beste Abschnitt, was hat dir da am besten gefallen?
Ja, ich muss sagen, ich habe das echt noch nicht so verarbeitet jetzt.
Okay.
Es wird sich wieder alles überschlagen. Ich gebe mir wirklich diesmal Mühe, das aktiv auch zu verarbeiten, dass ich mir mal eine halbe Stunde hinsetze oder abends im Bett und effektiv die einzelnen Etappen mal durchgehe. Das wird spätestens so sein, wenn ich das Video schneide oder in einem Monat werde ich wissen, welche Augenblicke mir besonders im Kopf geblieben sind.
Ja.
Aber ja, was mir jetzt so einfällt, ist der zweite Tag, weil dort unglaublich schöne Waldgebiete waren, durch die ich morgens gelaufen bin bei Sonnenaufgang. Das sind die Momente dieses Morgens loslaufen. Ich erinnere mich an den sechsten Tag, wo ich erste Mal die Nordsee gesehen habe, was ein unglaublich wichtiger Meilenstein für mich war und dann lange an der Nordsee entlang gelaufen bin. Das Wetter aber so schlimm war, dass ich der Einzige dort war. Da standen Strandkörbe und ich habe fast keinen Schritt mehr machen können vor Wind, aber ich trotzdem mich so gefreut habe, weil ich endlich dann das Meer gesehen habe. Oder dann war da ein Weg, wo tausende Vögel saßen. Und ich war der Einzige, der da war. Und ich bin da langgelaufen. Ich wollte keinen Vogel erschrecken. Aber irgendwann fing es an, der erste Vogel fliegte weg. Dann 5, dann 10. Und auf einmal sind wirklich über 1000 Vögel nur wegen mir dort abgehoben. Und es war so laut. Und ich dachte, oh Gott, wie viele Kalorien oder Energie wurde jetzt hier gerade wegen mir verbrannt im Prinzip, nur weil die Leute sich da erschrocken haben. Allgemein, Thema Tiere war auch unglaublich vielfältig für mich auf dieser Tour. Natürlich viele Weidetiere, Kühe, Rinder, Schafe. Man läuft mit Schafen durch Schafherden durch. Man schläft da zusammen mit Ponys auf einem Feld oder auch mit Rindern auf einem Feld. Und ich habe unglaublich viele Vögel gesehen und unglaublich viele Rehe, also jeden Tag bestimmt 10 Stück, man sieht nur Rehe den ganzen Tag über und auch Fasane natürlich, die auch immer für mich besonders sind, weil ich die nicht aus dem Ruhrgebiet hier kenne. Austernfische habe ich mich auch gefreut, als ich dann einen gesehen habe und ja, als ich den Nord-Ostsee-Kanal überquert habe, ist eine riesige Brücke, die über diesen Kanal führt und das war auch ein wichtiger Meilenstein, als ich dann an die Ostsee kam, das Wetter wieder besser wurde. Als ich einmal mitten im Moor war und es geregnet hat und ich den Weg verloren habe und ich gesehen habe, dass der Weg unter Wasser war, wirklich einen halben Meter und ich dann einfach durchgelaufen bin, ne, und dann dieses im Regen abbauen und aufbauen und dann endlich im Trockenen sein, nachdem man 45 Kilometer nur durch Wind und Wetter bei 5 Grad gelaufen ist. Ne? Das sind halt dann dieser Kontrast, das ist ja das, was diese Touren so ausmacht. Ne? Aber ja, landschaftlich das Schönste waren auf jeden Fall immer die Wälder, die Moorlandschaften und dann das Meer, wenn man es dann zum ersten Mal wirklich sieht.
Herrlich, ich kann kaum auf die Bilder warten, die du dann hoffentlich da im Video uns zeigen wirst. Und jetzt habe ich noch die allerwichtigste Frage. Auch am schwierigsten zu beantworten. Ich hoffe, du bist bereit. Du hast es jetzt alleine gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, bist du jetzt froh, dass du die Wanderung alleine gemacht hast oder hättest du mich doch lieber als Wanderpartner dabei gehabt?
Sehr schwer zu beantworten. Ja. Echt, also ich kann immer noch nicht sagen, ob eins besser ist als das andere. Aber ich glaube, ich find's mit dir auf jeden Fall insgesamt besser. Muss man doch schon so sagen. Es sind jetzt andere Erfahrungen gemacht worden, die man nur alleine machen kann, auf jeden Fall. Ich hätte mir oft gewünscht, dass ich nicht alleine wäre. Ja. Ich habe es auch das erste Mal so gemacht, dass ich so lange und intensiv auch ein Hörbuch dabei gehört habe. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also ich verbinde jetzt ganz stark auch diesen Trail mit dem Hörbuch. Und das war so eine Wechselwirkung. Und ja, es gibt Situationen, wo man einfach dann auch allein sein möchte, wo man dann auch gar keinen Bock mehr anzureden, weil man so fertig ist, da war ich dann froh, aber in Situationen, wo es dann Probleme gibt, ne, wo man den Weg nicht findet, wo man unterkühlt ist, wo man vielleicht nochmal Hilfe bräuchte, seinen Poncho richtig anzuziehen oder Hilfe beim Zeltaufbau und bei diesen
Matratze Themen, aufpusten,
wir haben jetzt kein Wasser, ne, was machen wir jetzt? Ja. Entscheidungen treffen, ne, sich mal beratschlagen und Abwechslung zu haben, deswegen finde ich das Wandern zu zweit doch schon insgesamt angenehmer. Aber die Erfahrung war wahrscheinlich jetzt tiefgreifender alleine, muss man so sagen, aber auch aufgrund, weil es dann teilweise unschöner war, ne, vielleicht und heftiger, aber das bleibt einem dann doch dann meist mehr im Kopf, weil man hat keinen anderen Schuldigen, ne? Man ist ja alleine und wenn man es nicht schafft, dann kann man die Schuld auch auf niemand anders schieben.
Ja, aber ich denke, man hat auch das Lageraufbau ein bisschen länger gedauert, ne? Weil sonst machen wir immer, du machst das Zelt, ich mach die Matratzen, ne? Das saved ja auch ein bisschen Time und auch Energie, wenn du dann nach den 47 Kilometern noch die Matratze aufpumpen musst.
Ja, echt, also ich habe das echt immer dann sofort gemacht, weil ich einfach dann rein wollte, ne? Alle Reißverschlüsse zu und ich bleibe jetzt hier im Zelt die nächsten 10 Stunden.
Ja.
Also am letzten Tag, da war es dann so schönes Wetter und da wollte ich den Sonnenuntergang nochmal genießen und da habe ich gedacht, okay, das ist die letzte Nacht jetzt hier, genieß das nochmal und ja, dann bin ich auch ins Zelt gegangen. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächstes Mal wieder mitkommst und ja, wenn wir vielleicht die Tour nochmal irgendwann laufen, dann hoffe ich aber auf besseres Wetter und vielleicht ein bisschen mehr Wärme, aber ja, auch der letzte Tag, da war es ja so warm. Ne? Ich hatte auch dann eine Nacht, ich kam aus Nächten mit 5, 6 Grad zu einer Nacht mit 17 Grad. Und da war ich natürlich froh über den Kills, weil dann konnte ich den so locker als Decke benutzen, meine Matratze auf ein Minimum aufblasen. Das war so angenehm. Und Wetter ist da auf jeden Fall ein Thema. Das muss man auch mögen, dieses raue Nordseewetter. Ne?
Ja, glaube ich. Ja, wunderbar. Du hast dann alle meine Fragen mit Bravour beantwortet. Ich habe jetzt echt tolle Bilder von dem Trail im Kopf und wie gesagt, kann nicht auf das Video warten. Richtig geil und ich hoffe, wir laufen das irgendwann mal zusammen. Nehmen wir vielleicht noch Carrie mit, kann sie auch mal die Erfahrungen da teilen. Hast du denn sonst noch Punkte, die du loswerden willst über den Trail?
Ja, ich hätte vielleicht noch so ein paar Dinge, die ich vom Trail erzählen würde, ne, die jetzt nicht mit deinen Fragen abgedeckt worden sind, so ein paar coole Erfahrungen oder so. Jetzt im Moment fällt mir aber auch nichts ein. Vielleicht sind das Dinge, die ich mir nochmal notiere, die wir gerne in der nächsten Folge nochmal abhandeln können. Dann erzähle ich nochmal so ein paar Dinge, die da spannend waren oder vielleicht interessant auch für andere sind. Ansonsten könnt ihr in der Zwischenzeit auch schon gerne Fragen stellen dazu. Mit dem Videoschnitt wird es dauern, weil das wird echt umfangreich. Ich habe richtig coole Aufnahmen gemacht, hatte 2 Kameras, 3 Mikrofone mit und habe natürlich jetzt, stehe vor der Herausforderung, 10 Tage wieder in 1,5 Stunden maximal zu bringen. Deswegen wird das noch ein bisschen dauern, aber nichtsdestotrotz könnt ihr gerne schon mal auch Fragen stellen und dann können wir auch in der nächsten Woche gerne darüber noch mal ein bisschen sprechen.
Top. Super.
Ja, dann wünsche ich dir schon mal eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, Sebastian. Ich hoffe, das Wetter bleibt so gut und du kannst ja auf jeden Fall das Outdoor-Leben genießen. Ich jetzt erstmal nicht, vielleicht auf dem Wasser ein bisschen, lass mich treiben, aber laufen werde ich jetzt erstmal nicht mehr.
Ja, geil. Dann noch einen schönen Abend, ne?
Alles klar, wir sprechen uns. Bis dann.
Ciao.
Ciao.